Ganz herzlich möchte ich Sie und euch heute hier in diesem Gottesdienst in der Vilsumer St. Paulus Kirche willkommen heißen. Sie als Gemeinde, den Kirchenchor und natürlich vor allem die diamantenen Konfirmanden. Das ist doch schon eine besondere Sache, hier so einzuziehen, wie man das vor über 60 Jahren auch schon getan hat. Ich muss sagen, über 60 Jahren, weil wir ja nicht die genaue Punktlandung hingekriegt haben. Also das diamantene Konfirmationsjubiläum von euch wäre eigentlich letztes oder vorletztes Jahr gewesen. Aber durch Corona war das eben nicht möglich. Und deshalb holen wir das jetzt einfach ein ganz bisschen verspätet nach. Ich denke mal, was soll's. Wenn ich so denke, wie ihr jetzt hier eingezogen seid, das sind jetzt die beiden Jahrgänge 1960 und 1961. Das waren damals zusammen 47 Konfirmanden. Davon sind inzwischen 10 verstorben. Die haben nachher in unserem Gottesdienst noch einen besonderen Platz. Dann gibt es auch welche, die gerne gekommen wären, aber leider aus gesundheitlichen oder anderen Gründen absagen mussten. Zum Beispiel Christa Kostreva, geborene Meinders, die hat sehr bedauert, absagen zu müssen und wünscht allen einen ganz schönen Tag. Und umso mehr freuen wir uns eben hier über euch, über sie. Und ich denke mal, man ist damals eingezogen mit ganz viel Anspannung und Fragen und einfach der Überlegung, wie es alles wird, aber vielleicht auch mit Vorfreude, so wie wir es nun gleich im ersten Lied miteinander singen und wie es dann heißt: Die ihr nun wollet bei ihm sein, kommt, geht zu seinen Toren ein, mit Loben durch der Psalmenklang, zu seinem Vorhof mit Gesang. Genauso könnte ich ja jetzt die Konfirmanden bitten, ihr Lied selber vorzusagen oder vielleicht sogar den Konfirmationsspruch. Ich hoffe, jetzt ist allen so richtig das Herz in die Hose gerutscht. Aber nein, das war nur eine Schreckschusspistole, denn wir lassen hier niemanden alleine was aufsagen und alleine singen auch nicht, sondern wir singen nun miteinander dieses Lied 288, die Verse 1 bis 4. Und so feiern wir nun diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Lied, das wir eben gesungen haben, ist sozusagen eine relativ moderne Vertonung eines noch viel älteren Liedes, eines noch viel älteren Psalms aus der Bibel, nämlich aus Psalm 100. Und diesen Psalm wollen wir nun miteinander im Wechsel sprechen. Ich die vorgerückten und ihr bitte die eingerückten Verse unter der Nummer 740. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Amen. Herr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der hat nun ein Ende. Der Herr sei mit euch.
Lasst uns beten. Ach Herr, wie ist das seltsam, hier so wie vor über 60 Jahren einzuziehen. So begeistert, voller Jauchzen und Loben wie in dem Psalm gerade war das nicht damals. Dafür waren wir viel zu aufgeregt und angespannt. Wie wird dieser Gottesdienst gelingen, dachten wir. Und wie wird es wohl werden, wenn wir nach der Konfirmation die Schwelle zum Berufs- und Erwachsenenleben überschreiten müssen? Auf all diese Gedanken und Fragen des damaligen Gottesdienstes schauen wir heute zurück in eine längst vergangene Zeit. Was ist inzwischen alles daraus geworden? Aus unseren Gedanken, Wünschen, unseren Träumen. So kommen wir jetzt zu dir, Herr Jesus Christus. Mit allem Erfolgreichen und Gelungenen, aber auch mit allem Bruchstückhaften. Mit dem, was uns freut und mit dem, was uns schmerzt. Wir kommen zu dir mit allem, denn unsere ganze Zeit steht in deinen Händen. Selbst unsere Umwege und Fehlentscheidungen gehören mit dazu. Wir bringen sie dir und bitten dich, mach doch auch aus ihnen Gutes daraus. Das dürfen wir dir zutrauen, wenn wir alles zurückgeben in deine Hand. Und so bitten wir dich jetzt, dass du uns ansprichst, uns nahe kommst und wir so Mut und Freude finden zu einem Leben verbunden mit dir. Öffne unsere Ohren und unser Herz und gib uns deinen Geist. Wir wollen mit dir rechnen. Amen. Immer bei Jubelkonfirmationen frage ich mich, was war das eigentlich für eine Zeit, in der diese Konfirmationen stattgefunden haben? Diese Zeit vor 61, 62 Jahren. Hier nun ein paar Schlaglichter. Politisch ist es eindeutig die Zeit des Kalten Krieges. Bundeswehrsoldaten erhalten Liebesbriefe, die sich als DDR-Propaganda erweisen. Und ständig gibt es Spionageprozesse. Umso erstaunlicher, dass bei der Winter- und Sommerolympiade eine gesamtdeutsche Mannschaft unter gemeinsamer Flagge und mit Freude schöner Götterfunken statt Nationalhymne teilnimmt. Gleichzeitig wird die landwirtschaftliche Zwangskollektivierung in der DDR in Gänze umgesetzt. Der Wettlauf darum, wer in der Raumfahrt die Nase vorn hat, ist in vollem Gange. Die USA schicken 3 Mäuse ins Weltall, die Sowjetunion 2 Hunde. Auf dem afrikanischen Kontinent werden 17 Staaten in diesem einen Jahr 1960 von ihren Kolonialherren unabhängig und eigenständige Staaten. In einer spektakulären Entführung durch den israelischen Mossad aus Argentinien wird SS-Obersturmführer Adolf Eichmann, der für die 6 Millionen Morde an den Juden mitverantwortlich ist, nach Israel gebracht und dort vor Gericht gestellt. Pumuckl wird erfunden und vor allem die Audio-Kompaktkassette. Ford bringt seine Badewanne auf den Markt, den 17 MP3. Und während Elvis Presley It's Now or Never singt und Vico Torriani Kalkutta liegt am Ganges, tritt im Hamburger Club Indra eine bis dahin unbekannte Boygroup auf namens The Beatles. In den Kinocharts finden sich Psycho, Spartacus, Frühstück bei Tiffany, die glorreichen 7, Ben-Hur, die 1000 Augen des Dr. Mabuse und die Brücke. Und noch zum Sport. Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler gewinnen die EM beim Einskunstlauf der Paare. Hans-Günther Winkler belegt bei der deutschen Meisterschaft im Springreiten auf Halla den 2. Platz. Der HSV wird deutscher Meister, Uwe Seeler zum Fußballer des Jahres gekrönt und Cassius Clay hat seinen ersten Kampf als Profi gewonnen. Und am 23.09. beginnt Billy Graham in Hamburg seine deutschlandweite Evangelisation. Nun 1961. Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vormachtstellung im Weltraum wird eine Hetzjagd. Am 12.04. schickt die Sowjetunion mit Juri Gagarin erstmals ein bemanntes Raumschiff in den Weltall. Am 5.05. ziehen die USA nach. Dann am 6.08. wieder die Sowjetunion und immer so weiter. John F. Kennedy hat inzwischen als amerikanischer Präsident Eisenhower abgelöst und holt sich im Kuba-Konflikt mit der Invasion in der Schweinebucht eine blutige Nase. Gleichzeitig herrschen schlimmste Rassenunruhen im Land. Martin Luther King wird gefangen genommen und kommt erst nach Kennedys Eingreifen wieder frei. Die DDR blutet aus. Zum Beispiel über die Osterfeiertage erbitten 5.500 DDR-Bürger politisches Asyl. Und so kommt es entgegen Ulbrichts Behauptung, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, am 13. August doch genau dazu. Berlin wird eine geteilte Stadt. Am 7.11. wird der mittlerweile 85-jährige Konrad Adenauer zum vierten Mal zum Bundeskanzler gewählt. Gegen den Widerstand zum Beispiel von Heinrich Böll und Günter Grass sowie eine einstweilige Verfügung durch das Verfassungsgericht entsteht trotz alledem ein zweites deutsches Fernsehprogramm. Kann man sich sowas vorstellen? Wie gut, dass es angesichts Tausender an Kinderlähmung Erkrankter nun die Polio-Schluckimpfung gibt. Viele Kinder in Deutschland, nämlich 3.510 Schulklassen, erleben Schule immer noch im Schichtunterricht. Mit dem Renault R4 kommt ein Kultauto auf den Markt. Mit dem VW Käfer und dem Ford T7 gehört es zu den 3 meistgebautesten Autos aller Zeiten. Wieder zum Sport. Alwin Schockemöhle gewinnt auf Bacchus in Aachen den großen Preis von Europa. Der SV Werder gewinnt mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern den DFB-Pokal. Der 1. FC Nürnberg wird deutscher Meister. Und seit dem 4. Juni gibt es in der ARD die Sportschau. Im Kino läuft West Side Story, La Dolce Vita, Rocco und seine Brüder oder 101 Dalmatiner. Und in den Charts finden sich Freddie Quinn mit La Paloma oder Nana Mouskouri mit Weiße Rosen aus Athen. Das waren Momentaufnahmen aus den beiden Konfirmationsjahrgängen 1960 und 61. Manches kommt uns so unvorstellbar vor und anderes ist, als ob es gestern gewesen wäre. Ich selbst habe es zwar nicht erlebt, aber ich meine, das gehört zu haben, dass bei Billy Grahams ganz groß angelegter Evangelisationstournee durch ganz Deutschland als Motto-Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus« gesungen wurde. Und so knüpft das erste Lied des Kirchenchors nahtlos an diesen Rückblick an.
Welch ein Freund ist unser Jesus? Diesen Gedanken haben sich die Organisatoren der Evangelisation damals ja nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist in Lied gefasster Bibeltext. Es wäre mal interessant, das ganze Lied daraufhin aufzudröseln, welche Bibelverse hinter den einzelnen Aussagen stecken. Doch wir beschränken uns hier auf den Gedanken von Jesus als unserem Freund und hören dazu einige Verse aus dem Johannesevangelium. Ich lese aus dem 15. Kapitel die Verse 12 bis 15 nach der Übersetzung Hoffnung für alle und wer kann, der erhebe sich bitte zu Gottes Wort. Ehre sei dir, Herr. Und so lautet mein Gebot: Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Lob sei dir, o Christe. Wir stimmen in dieses abschließende Gotteslob mit ein, indem wir nun miteinander den dreieinigen Gott im Glaubensbekenntnis loben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und dann geht es auch schon mit der Predigt los.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind nun mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde und ganz besonders heute liebe diamantene Konfirmanden. Vor 61 bzw. 62 Jahren wurdet ihr konfirmiert. Wie der Blitz ist die Zeit seither vergangen. Und doch, was ist nicht alles inzwischen passiert? Es gibt einen Bibelvers, der heißt, alles hat seine Zeit. Und so war eben eure Konfirmation dran für euch. Und für die meisten wird das auch der Übergang von der Schulzeit in die Arbeitswelt gewesen sein, von der Kindheit ins Erwachsenenwerden. Alles hat eben seine Zeit, die Kindheit, die Jugendzeit und immer so weiter. Das wirkt sehr nüchtern und klar und unwiderstehlich. Doch das ist nicht alles. Denn Gott hat noch viel mehr mit eurem Leben vor. Euer Leben ist also nicht nur ein Abschnitt inmitten eines Zahlenstrahls. Er ist auch nicht einfach nur eine Abfolge von verschiedenen Abschnitten auf diesem Zahlenstrahl, sondern in Psalm 31, Vers 16 bekennt der Psalmbeter, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dieser kurze Vers soll heute mein Predigttext sein. Und deshalb sage ich ihn nochmal. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und das soll sagen, Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn unsere Zeit von Gott umfangen ist, von ihm umgeben in seinen Händen, dann läuft sie nicht einfach immer nur so fort, sondern dann ist sie von Gott gefüllt. Wie habt ihr eure Zeit erlebt seit dieser Konfirmation damals in den vergangenen mehr als 60 Jahren? Bestimmt gab es wunderschön erfüllte Zeit, Hochzeiten, familiär, beruflich. Vielleicht gab es tatsächlich sogar eine Hochzeit. Und auch die Zeit einer wachsenden Familie ist ja gefüllte, mit Freuden und Leben erfüllte Zeit. Vielleicht lief auch nicht alles glatt. Vielleicht gab es auch Krisen in eurem Leben, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Vielleicht gab es Krankheit, gar Tod. Und auch jetzt in der Gegenwart bleiben Schwierigkeiten nicht aus. Wie gut, wenn man dann sagen kann, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Bei dir ist meine Zeit, mein Leben gut aufgehoben. Das tut so gut zu wissen. Denn wenn meine Tage in Gottes Händen liegen, dann hat er auch alle meine Sorgen und Ängste übernommen. Die Verantwortung für alles, womit ich nicht klarkomme, wo ich hilflos davorstehe. Kennt ihr das, dass man nachts aufwacht und ein Gedanke fliegt einen an und plötzlich ist man hellwach und man kommt von diesem Gedanken nicht mehr los? Wird das Ergebnis beim Arzt gut ausfallen? Wird mein Sohn wieder Arbeit bekommen? Gibt es eine Lösung für den Streit zwischen den Geschwistern? Oder wie soll es wohl weitergehen, wenn ich mich nicht mehr alleine zu Hause versorgen kann? Das sind Sorgen und es gibt ja noch so viel mehr. Aber wenn mein Leben, meine Zeit mit diesen Sorgen und Kümmernissen in Gottes Hand liegt, dann gibt es einen Weg, diese Fesseln der Angst loszuwerden. Dann müssen nicht wir das hinkriegen, sondern er. Gott, er übernimmt und zwar gerne. Machen wir uns doch deshalb dieses Gebet des Psalmbeters zu eigen. Sagen auch wir, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Ruhig immer wieder und ihr werdet merken, die Sorgen verlieren das Gewicht, man wird wieder ruhiger und kann sogar wieder einschlafen. Ist erprobt. Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Er freut sich, wenn wir es ihm überlassen. Erst recht, wenn es uns wie ein totaler Scherbenhaufen vorkommt. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Das hat Jesus Christus gesagt. Spricht so einer, der uns nichts Gutes gönnt, der unser Leben in die Enge führt? Nein, absolut nicht. Sondern gerade bei Jesus sehen wir, dass Gott nur Gutes für uns im Sinn hat. Damit wir das Gute, ja, das Beste in unserem Leben kriegen können, nämlich ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, ein Leben an der Hand unseres himmlischen Vaters, damit wir dieses Beste kriegen können, hat Jesus sich ja aufgeopfert und ist am Kreuz für unsere Scherben, unsere Sünden gestorben. Jeder, der sich ihm anvertraut, der wird dieses Beste in seinem Leben erfahren. Ja, an Jesus sehen wir, dass Gott es so gut mit uns meint. Deshalb können wir dann, wenn wir beten, meine Zeit steht in deinen Händen, wirklich damit rechnen, dass Gott sich nicht nur unserer Zeit annimmt, sondern auch unserer Ängste, unserer Sorge, unserer Schwierigkeiten. Als unser Jüngster nach Australien wollte, konnten wir das wie so kleine ABC-Schützen durchbuchstabieren. Denn ich kann euch sagen, der Weg, bis er endlich Down Under war, war unendlich weit und abenteuerlich. Hier brauchte er noch eine Bescheinigung, da musste ein Attest her und alles immer auf den letzten Drücker. Daniel wollte das eben alleine machen, nicht mit einer Organisation. Aber das hatte eben die Folge, dass sich bei jeder Problemlösung wieder zwei neue Probleme auftaten. In dieser ganzen aufreibenden Zeit, da habe ich so deutlich gemerkt, Gott kann's und er will's. Jede überwundene Hürde war eine Gebetserhörung. In dieser Zeit wurde es fast schon zur Gewohnheit zu denken, nicht ärgern, nicht verzweifeln, sondern das Problem Gott hinlegen. Ja, manchmal dachte ich geradezu, Gott, jetzt bin ich echt wieder gespannt, wie du das wohl hinkriegst. Also, meine Zeit steht in Gottes Händen, er sorgt für uns. Das war das Erste. Und nun das Zweite. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Dieses Gebet ist auch ein herrliches Mantra in der Hektik unserer Tage. Inzwischen haben ja schon Fünfjährige oft keine Zeit mehr zum Spielen vor lauter Früherziehung und Kinderturnen und Musikunterricht. Und dann geht es weiter bei den Schulkindern und natürlich bei den Menschen, die im Alltags-, im Arbeitsleben stehen. Da ist es nicht anders. Gesund ist das nicht, aber vielleicht da noch verständlich. Aber was ich wirklich verblüffend finde, ist, dass auch Rentner anscheinend keine Zeit mehr haben. Das ist doch, wenn man mal hinhört, ganz häufig, dass Oma und Opa so regelmäßig eingespannt sind in die Großelternpflichten und dass neben Arztbesuchen, die sich in diesem Alter leider auch oft häufen, dann noch der eigene Garten, das Haus und dabei auch noch die bittere Erkenntnis, dass eben nicht mehr alles so schnell von der Hand geht wie früher. Und unversehens sind wir nicht mehr Herr unserer Zeit, sondern Getriebene, Gehetzte, von einer Aufgabe zur nächsten. Probieren wir doch in dieser Situation einmal aus, dem Rad in die Speichen zu fallen. Und wie geht das, diesem Rad in die Speichen zu fallen? Indem wir innehalten und uns an Gott wenden und ihn bitten und ihm sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Ruhig zweimal oder mehrfach. Meine Zeit steht in deinen Händen. Vielleicht entdecken wir dann, was wir sein lassen können oder was zumindest nicht das Allerwichtigste ist. Großes wird groß, Kleines wird klein. Oder Gott schenkt uns Gelassenheit, weil wir plötzlich nicht mehr den ganzen Berg von Aufgaben vor uns aufgetürmt sehen, sondern nur das, was jetzt gerade dran ist. Beides wird durch das Kinderbuch Momo wunderbar veranschaulicht. Ich hoffe, dass das Kinder heute noch lesen. Ich weiß gar nicht, hier die Kinder unter uns, ob die das kennen, Momo? Müsst ihr lesen, ist total klasse. Da gibt es einen Straßenkehrer, der heißt Beppo. Und wenn er die ganze ellenlange Straße sieht, die da auf ihn wartet, die noch sauber werden soll, dann möchte er verzagen. Aber er sagt, ich mache es so. Ich achte nur auf die Asphaltplatte, die direkt vor mir liegt. Und dann die nächste und dann die nächste. Und damit erledigt sich meine Endlosarbeit ganz entspannt. Und dann gibt es in diesem Buch auch noch die Schildkröte Cassiopeia. Mit ihr ist Momo auf der Flucht. In unerträglicher Langsamkeit schleicht diese Schildkröte durch das Großstadtgewühl und durch die lebensbedrohliche Gefahr. Die Autos, die rasen vor ihnen und hinter ihnen vorbei. Die Passanten, die umgeben sie und umdrängen sie. Und irgendwo sind auch noch die grauen Männer, die sie verfolgen. Aber weil die Schildkröte immer genau weiß, wo gerade die Autos sind, wo gerade die Passanten sind, deshalb ist sie immer genau gerade da, wo es dran ist. Sie weiß, was dran ist und das ist praktisch wie ein Laufen durch eine grüne Welle bei den Ampeln. So langsam sie vorankommt, so ist sie doch unaufhörlich und damit schnell. Mit dieser Schildkröte Cassiopeia ist das biblische Verständnis von Zeit wunderbar veranschaulicht. Denn in der Bibel, da ist es so, da gibt es für das Wort Zeit zwei Begriffe. Einmal Chronos, die stetig dahinfließende Zeit, die wir vielleicht noch von dem Begriff Chronometer kennen, sozusagen der Zahlenstrahl der Jahre. Und Kairos, die von Gott bestimmte Zeit, also das, was jetzt dran ist. Und für unser Leben ist entscheidend, dass wir in diesem Kairos leben, in dem, was Gott für uns jetzt vorgesehen hat. Denn Gott will ja nicht, dass wir uns zerreißen, dass wir an zwei Orten gleichzeitig sind, sondern er hat was für uns vor. Und wenn wir ihn darum bitten, zeig mir, was jetzt für mich dran ist, dann schafft das so eine Freiheit und so eine Ruhe, weil wir ja an dem Punkt sind, wo wir gerade gefragt sind von Gott. Und alles andere ist nicht entscheidend. Deshalb, meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn wir erkennen, was gerade dran ist in dieser Zeit in Gottes Händen, dann wird es uns nicht mehr die Hektik verfolgen, sondern dann werden wir mit Ruhe und Freiheit leben können. Und nun noch ein drittes und letztes. Wenn ihr zurückblickt auf die Zeit seit eurer Konfirmation, wenn wir die früheren Jahre im Geist passieren lassen, dann kann es passieren, dass einen so richtig die Panik erfasst, weil die Zeit so schnell vorbeigeht. Schon wieder ein Tag vorbei, eine Woche, ein Monat. Und was bleibt davon? Was kann ich zurückhalten? Fast nichts. Fotos und Erinnerungsstücke, die scheinen eine Brücke zur Vergangenheit zu bilden. Aber auch sie sind nur Momentaufnahmen, nur winzige Punkte im All der vergangenen Zeit. Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern, wie Staub, wie Sand. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn mein Leben in der Hand dessen ist, von dem es heißt, der du allein der Ewige heißt und Ziel und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten, wenn unser Leben in der Hand von diesem Herrn ist, dann verrinnt sie nicht einfach, dann ist sie nicht einfach weg, sondern dann ist sie aufgehoben bei Gott. Meine Zeit ist dann bei ihm geborgen und ewig. Das ist vom Anfang unseres Lebens so. Ja, können wir uns das vorstellen? Meine Zeit in Gottes Hand, schon bevor wir überhaupt geboren, bevor wir entstanden sind. In Psalm 139 heißt es einmal, Gott, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage von mir waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Also meine Zeit ist in Gottes Hand geborgen, sogar schon vor meiner Entstehung. Und das geht ja dann weiter. Auch mein Leben selbst ist immer in Gottes Händen geborgen. Meine Kindheit, meine Jugendzeit, die Zeit mitten im Leben, vielleicht das Altwerden, jedenfalls auf das Ende zugehen, ohne zu wissen, wann sterben eben. Meine Zeit ist irgendwann abgelaufen, aber sie ist trotzdem in Gottes Händen. Also nicht nur meine Lebenszeit hier auf Erden ist in seiner Hand, sondern weit darüber hinaus. Gottes Plan für mein Leben umfasst noch eine ganz andere Dimension, als wir sie hier auf Erden kennen. Wir nennen sie Ewigkeit. Und wie Gott schon vor meiner Entstehung um mich wusste, so vergisst er mich auch dann nicht nach meinem Tod. Nein, wenn ich dem Herrn dieser Ewigkeit mich anvertraue, wenn ich ihm, Jesus Christus, Glauben schenke, dann darf ich wissen, dass meine Zeit auch nach meinem Tod nicht zu Ende ist, dass meine Zeit im Fluge unserer Zeiten ewig ist, bleibt, besteht. Und dann freue ich mich natürlich, dass ich lebe. Dann genieße ich das Leben. Und wenn es geht, möglichst lange. Aber dann muss ich mich nicht am Leben festklammern. Dann kann ich, wenn es dran ist, dieses Leben loslassen. Auch wenn ich meine Zeit dann nicht im Griff habe, sondern wenn sie mir unter den Händen zerfließt, darf ich wissen, dass alle Zeit, auch die Zeit nach diesem Leben, die Ewigkeit, durch den Glauben an Jesus Christus immer noch in Gottes Hand geborgen ist. Wir fingen an mit dem Bibelvers, alles hat seine Zeit, und gingen über zu, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Was ist denn nun der Unterschied zwischen diesen beiden Versen? Das eine ist eine Aussage und das andere ein Gebet, ein sich Gott anvertrauen. Der Psalmist vertraut sich mit den Worten, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott, an, im Leben und im Sterben, so wie das auch Martin Luther in seiner Sterbestunde mit diesem Psalm getan hat. Machen wir es doch auch so, im Leben und im Sterben. Wir können das gleich jetzt mit dem nächsten Lied. Vertrauen wir unser Leben Gott an, geben wir unsere Zeit betend in seine Hände. Wir werden erleben, was wir singen. Du, Gott, gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Deshalb gib uns ein festes Herz. Mach es fest in dir. Amen. Jetzt haben einige schon